Schön, guten Abend. Freue mich hier zu sein. Und bevor ich anfange mit dem, was ich, also ein Prediger sagte, bevor ich predige, möchte ich was sagen. Hoffentlich ist das nicht der Fall heute Abend. Aber bevor ich zu dem komme, was ich eigentlich auf dem Herz habe, und interessanterweise habe ich das seit einige Zeit auf dem Herzen für diesen Abend. Es geht darum, dem Herrn ein Haus vorzubereiten. Und das scheint wirklich in dem Fluss zu sein, was ihr auf dem Herzen habt und was wir heute Abend gesungen haben. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich ein Video auch zeigen, was in diesem Thema reinpasst. Okay, so. Das heißt, ein Leben ausgegossen in Anbetung. Jesus hatte gerade sein größtes Wunder getan. Lazarus war von den Toten auferweckt worden, nachdem er 4 Tage tot gewesen war. Seine Schwestern und Freunde hatten aus diesem Anlass ein Fest vorbereitet, um dieses großartige Wunder, das Jesus getan hatte, zu feiern. Als alle beieinander im Haus versammelt waren, kam Maria und kniete zu Jesu Füßen hin. Sie hatte ein duftendes Alabasterfläschchen bei sich gefüllt mit sehr teuren, kostbaren Salböl aus reiner Nade. In tiefer Demut, mit zerbrochenem Herzen und voller Dankbarkeit und Liebe zu Jesus, zerbrach sie dieses Alabasterfläschchen und goss das kostbare Salböl verschwenderisch über Jesu Füße aus. Dann trocknete sie seine Füße mit ihrem Haar. Einige der Anwesenden kritisierten ihre Tat und sagten: Wozu diese Verschwendung von kostbarem Salböl? Aber Jesus antwortete: Was macht ihr der Frau Mühe? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Unsere leidenschaftliche und innige Anbetung ist wie dieses Salböl, das auf unseren Bräutigam, Jesus Christus, ausgegossen wird. Der Duft dieses Öls füllte das ganze Haus, in dem sie versammelt waren. Anbetung, die aus einem Herzen voll tiefster Liebe und innigster Hingabe kommt, steigt wie ein Duft hinauf in den Himmel bis hin zu dem Thron. Unsere Anbetung auf der Erde steigt wie Weihrauch in den Thronsaal des ewigen Vaters und zu dem Lamm der Herrlichkeit. Sie wird in Schalen gesammelt und vermischt sich mit der Anbetung und mit dem Lobpreis des Himmels. Die hinaufsteigende Anbetung ist wie wenn Harfenspieler auf ihre Instrumenten spielen und dem König der Könige prophetische himmlische Musik in fröhlichen Lobpreis darbringen. Jesus selbst stimmt in unserem Lobpreis ein, den wir dem Vater darbringen. Wenn wir ihn preisen, bekennen wir seinen Namen und Jesus offenbart den Vater in unserer Mitte. Der Thron selbst und der gesamte Wohnort Gottes erfüllen dann den Ort, an dem wir uns versammeln. Der Himmel ist geöffnet und wir treten tatsächlich in das Allerheiligste ein und erscheinen vor dem lebendigen Gott. Und der Duft Gottes erfüllt den Ort, an dem wir sind. O Herr, möge die Anbetung deines Volkes hier auf der Erde wie Weihrauch sein. Ein lieblicher Wohlgeruch, der zum Himmel aufsteigt und dein Haus erfüllt. Möge das Erheben unserer Hände und das Hingeben unseres Lebens an dich sein, wie das Abendopfer. Mit hingegebenen Herzen und ausgegossenem Leben kommen wir vor dich und bringen dir unsere Anbetung. Du bist würdig, unsere tiefste Liebe und unseren höchsten Lobpreis zu bekommen. Mögest doch du das Zentrum unserer Aufmerksamkeit sein und jeder in deinem Haus sich aufmachen, um dir zu begegnen. Oh, dass doch der wundervolle Geruch der Erkenntnis Christi jedes Haus erfülle, in dem dein Volk beisammen ist. Stimme jetzt noch einmal mit mir ein, wenn ich mein Opfer der Anbetung darbringe. Mache diese Worte zu deinen eigenen und lasst uns zusammen vor ihn kommen. Herr, lass meinen Lobpreis wohlgefällig vor dir sein. Ich komme wie Maria und bringe dir mein Kostbarstes, die Kostbarkeit meines ganzen Lebens. Ich gieße es aus über deine Füße als Opfer der Anbetung. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Lass die Worte, die ich spreche, mit der Wahrheit deines Wortes übereinstimmen. Lass die Gedanken im Inneren meines Herzens dir wohlgefallen. Deine Augen wie Feuer sehen hinter die Worte, die ich singe, und du siehst die wahren Beweggründe meines Herzens. Lass mein Reden und mein tiefstes Verlangen in der Anbetung eins sein mit dir, Herr Jesus. Alle meine Gedanken sollen auf dich gerichtet sein. Das ist mein sehnlichster Wunsch. Ich danke dir, mein Gott, für die Gnade, dass du in meinem Leben wirkst. Du reinigst meine Anbetung, sodass sie im Geist und der Wahrheit geschieht. Ich liebe dich, denn du hast mich zuerst geliebt. Du gabst dich selbst für mich hin und jetzt gebe ich mein Leben dir hin. Ich möchte, dass mein Leben dir Freude bereitet. Ich öffne dir jetzt die Tür meines Lebens. Komm und fülle den Tempel meines Herzens mit der herrlichen Gegenwart Jesu Christi, meines Herrn, dem König der Herrlichkeit.
So, habt ihr eure Bibel dabei? Ja. Sonst setzt euch neben einen Christen. Und könnt ihr bitte Psalm 132 aufschlagen? Psalm 132 ist in diese Gruppe von 15 Psalmen, die werden genannt Wallfahrtslieder, oder ich mag lieber Lieder, die gesungen wurden zum Hinaufziehen, Hinaufzugslieder. Passion Translation, eine freie Übersetzung in Englisch, sagt Lieder, die uns Höhe bringen. Ja. Und diese Psalm gehört dazu. Und das sind Psalmen, die man unterwegs nach Zion gesungen hat. Dreimal im Jahr wollten sie hinaufziehen nach Zion, um den Herrn anzubeten. Und es ist interessant, egal wo du in Israel bist, wenn du nach Jerusalem gehst, gehst du hinauf. Du kannst im weitesten Norden sein, aber nach Jerusalem gehst du hinauf. Wir würden normalerweise, ich wohne in Deutschland, in Süddeutschland, aber wenn wir in die Schweiz fahren, sagen wir, wir fahren runter in die Schweiz. Ja? Aber in Israel, du würdest nie sagen, wir fahren runter nach Jerusalem. Jerusalem ist immer hinauf. Ja. Und das finde ich sehr gut. Ja, Zion ist nicht der höchste Berg in Israel. Es gibt viele höhere Berge. In der Tat, allererste Mal, dass ich in Jerusalem war, ich war auf einer Gebetskonferenz und wir waren 5 Tage im Keller vom Hotel in Israel. Und es war das erste Mal, dass ich in Israel war. Und 5 Tage im Keller vom Hotel für eine Gebetskonferenz. Und eines Morgens sagte mir ein Freund aus Deutschland, sagte er, ist das nicht schön hier in Israel? Und dann hab ich herumgeschaut, ich sah nur weiße Wände, ne? Und viele Leute. Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung. Ja? Ich war nur im Hotel da in Jerusalem und fast die ganze Zeit im Keller. Und so habe ich gesagt, heute Nachmittag mache ich einen Ausflug. Und dann bin ich nach Jerusalem gegangen. Ich habe wirklich eine tolle Zeit da gehabt, habe viele Dinge zufällig entdeckt. Aber ich war in dem jüdischen Viertel und dann habe ich zu einem orthodoxen Juden gesagt, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie ich nach Zion komme? Und dann sagte er, Sie stehen schon drauf. Ja? Aber was lustig war, ist, dass man schaut herum und sieht viel höhere Berge als Zion. Eigentlich würde kein richtiger Schweizer Zion einen Berg nennen. Nicht mal ein Vorhügel. Ja, es ist wirklich niedrig. Aber was über Zion gesagt wird, das ist erstaunlich. Zion bedeutet eigentlich der höchste Berg. Und es ist nicht, weil es so hoch ist. Tabor ist viel höher. Hermon ist höher. Aber der Grund, warum Zion so speziell ist, ist wegen dem, was da geschehen ist. So, in Psalm 132 geht es tatsächlich darum, hinaufziehen nach Zion. Und in Psalm 132, das Thema ist, genau was ich schon vorher angekündigt habe, den Herrn eine Wohnstätte bereiten. Dem Herrn eine Wohnstätte bereiten. Das ist das Herzstück im Psalm 132. Und ich glaube wirklich in diese Gemeinde, das ist das Verlangen. Und es ist etwas, was persönlich ist und es muss persönlich sein. Es kann nicht nur so eine Gemeindeunternehmen sein. Es muss etwas persönlich sein, aber persönlich ist zentral, aber nicht der ganze Umfang. Es geht von da aus weiter. Persönlich, das persönliche Verlangen, Gott eine Wohnstätte zu bereiten, wo seine Herrlichkeit wohnen kann, muss ein persönliches Anliegen sein, aber es muss als mehr nur zu sein, als Jesus in mir wohnen, sondern es muss wirklich etwas sein, wo wir sagen, hier, diese Gemeinde, und dieses Gefühl habe ich, diese Gemeinde ist dafür gewidmet, ein Haus für die Herrlichkeit Gottes zu sein. Wir haben heute Abend gesungen, wir bauen dir ein Haus von Lob, damit du hier wohnen kannst, damit du immer dich manifestieren kannst. Gott ist überall gegenwärtig, aber Gott manifestiert sich nicht überall. Und hier in diesem Psalm, es fängt an, gedenke, o Herr, dem David alle seine Mühsal, dass er dem Herrn schwor und dem mächtigen Jakobs gelobte, ich will nicht in das Zelt meines Hauses gehen, noch mein Ruhelager besteigen, ich will meinen Augen keinen Schlaf gönnen und meinen Augenlidern keinen Schlummern, bis ich eine Stätte gefunden habe für den Herrn, eine Wohnung für den mächtigen Jakobs. Ja, was interessant hier ist, dass dieser Psalm wurde wahrscheinlich schon nach Davids Zeit geschrieben für die Einweihung des Tempels. So denkt man, dieser Psalm wurde geschrieben, um den Tempel, den Salomo gebaut hatte, das sage ich in Anführungsstrichen, den Salomo gebaut hatte, aber interessanterweise, wo der Psalmist diese Geschichte erzählt, geht er zurück auf die Zeit von David. David hatte die Bundeslade zurückgebracht unter dem Volk, und ein bisschen mehr sage ich später darüber, aber er hatte die Bundeslade zurück zu dem Volk gebracht, nur er hat es nicht in die Stiftshütte von Mose gebracht, und der Tempel war noch nicht gebaut. Er hatte ein Zelt aufgeschlagen auf dem Berg Zion und da hatte er die Bundeslade reingebracht. Aber David wollte dem Herrn ein permanentes Haus bauen. Er sagte, warum soll der Herr in einem Zelt wohnen, wenn ich in einem Palast wohne? Und da hatte er das Verlangen gehabt, dem Herrn ein permanentes Haus zu bauen. Und Gott sagte nein. Und David tat es trotzdem. Das fand ich super. Das ist ein Herz der Liebe. Sieh, David durfte nicht eigentlich den Tempel bauen. Aber er hat nicht gesagt, wenn ich das nicht bauen dürfte, überhaupt nichts. Nee, David sagte, okay, Salomo, mein Sohn, er kann den Tempel bauen, aber ich bezahle alles. Er hat nicht nur alles bezahlt, sondern er hatte den ganzen Tempel entworfen. Deswegen sagen wir der Tempel Salomos, ne? Aber eigentlich war das Davids Tempel. David hatte den Plan gemacht, David hatte das ganze Projekt unterschrieben. David hatte nicht nur den Tempel gebaut und nicht nur alles bezahlt, sondern dann alle Opfern bei der Einweihung des Tempels hatte David gemacht. Tausende Schafen und Kühe und so weiter und so fort. Das hatte David alles bezahlt. Sieh, ein Herz der Liebe, der gibt trotzdem. Weil er gibt nicht aus Gesetzlichkeit, er gibt nicht aus Drang und Zwang und Verdruss und Plackerei, sondern er gibt, weil sein Herz nichts anders tun kann. Er möchte geben, er möchte wirklich das alles geben, was er hat. Er kann nichts anders. Das ist ein Herz der Liebe. Ich denke gerade an einem Gleichnis, was Jesus erzählt hatte von Arbeiter. Der Herr des Weinbergs, er ging in die Stadt und er fand einige Leute, die standen einfach so herum. Und er sagte, komm und arbeite mit mir. Ja? Und sie handelte mit dem Herrn um einen Preis. Sie sagten, wir machen die Arbeit für so und so viel. Der Herr sagte, in Ordnung. Und sie kamen und sie arbeiteten. Und Jesus erzählt die Geschichte noch weiter. Und dann bei der 11. Stunde, die letzte Stunde von dem Arbeitstag, der Herr geht nochmals in die Stadt und er holt nochmals Arbeiter. Aber dieses Mal sagt der Herr zu den Menschen, komm und arbeite in meinem Weinberg und ich gebe euch, was recht ist. Und sie kamen. Und dann war es Bezahlungszeit. Ne? Und dann der Herr gab denen, die nur eine Stunde gearbeitet haben, genau dasselbe wie die, die den ganzen Tag gearbeitet haben. Und die den ganzen Tag gearbeitet haben, sie haben gemeckert und den Herrn Ungerechtigkeit vorgeworfen. Wisst ihr, was das Problem war? Sie haben nicht das Herz der Liebe gehabt. Wenn sie ein Herz der Liebe hätten, dann hätten sie zu denen gesagt, die nur eine Stunde gearbeitet haben, sie hätten gesagt, ha, ihr denkt, dass ihr uns gleich seid? Auf keinen Fall. Das wird nie werden. Wir dürften den ganzen Tag arbeiten, ihr nur eine Stunde. Das ist Davids Herz. Das ist ein Herz der Anbetung. Das ist ein Herz der Liebe. Das ist, wie David war. David hat sich nicht zurückgezogen. Gott sagte, nein, du sollst mein Haus nicht bauen. David sagte, in Ordnung, dann bezahle ich alles. Und das ist genau, was er getan hat. Das ist, wie David war. Na, guck mal hier, heißt es in Vers 2 nochmals. Er schwor dieses Gelübnis dem mächtigen Jakobs. Und dann später spricht er auch von der Ruhestätte von dem Gott Jakobs. Es ist interessant, zweimal Jakob hier erwähnt, weil Jakob war derjenige, der, wo das Haus Gottes das erste Mal erwähnt wird. Jakob war unterwegs und auf dem Weg, und er ist eigentlich von zu Hause geflohen, und auf dem Weg, er gelangt zufällig an einem Ort, was interessanterweise dasselbe hebräische Wort für Fürbitte ist. Er gelangte an einem Ort. Er hat nicht Spiritual Mapping gemacht und sagte, das scheint wie ein wichtiger strategischer Ort und jetzt bleibe ich hier. Sondern das war einfach der Ort, wo er zufällig übernachtet hat. Und in der Nacht hat er einen Traum und er sieht diese Leiter und die Engel Gottes rauf und runter und so weiter und so fort. Und dann weckt er morgens auf und er sagte, für wahr war Gott an diesem Ort und ich wusste es nicht, das ist hier das Haus Gottes, das Tor des Himmels. Und von dem Punkt an wurde dieser Ort, der früher Luz war, jetzt wird er genannt Bethel, das Haus Gottes. Und das ist das erste Mal, dass das Haus Gottes erwähnt wird. Und was interessant ist, ist, dass hier kein Gebäude zu finden ist. Es ist nur Gott und ein Mensch. Es ist nie nur Gott und es ist nie nur ein Mensch. Sondern es ist, wenn Gott und Menschen zusammenkommen. Dasselbe war in der Stiftshütte. Alle die Material von der Stiftshütte, von zum Beispiel der Bundeslade, das war aus Holz und überzogen mit Gold. Bis auf dem Sündeckel oder Gnadenstuhl, das war reines Gold. Aber der goldene Altar, Gold ist ein Symbol für Gott Und Holz ist ein Symbol für uns Menschen. Alles in der Stiftshütte, Gold und Holz, das waren die überwiegenden Materialstücke in der Stiftshütte. Gott und Mensch zusammenkommen. Die ganze Bibel, könnte man eigentlich sagen, ist die Sage davon, dass Gott ein Zuhause findet. Und David war ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Er wollte ein Haus bauen für den Gott Jakobs. Aber hier ist das, was ich interessant finde von Jakob. Ich liebe Jakob, weil ich finde mich immer wieder in ihm. Aber Jakob, nachdem er das gesagt hatte, hatte Gott ihm eine wahnsinnig große Verheißung gegeben, die ganze Erde zu ererben quasi. Und dann hat Jakob mit Gott verhandelt und sagte, ja, wenn du mich segnest und so, dann gebe ich dir ein Zehntel davon. Ja. Und dann sagte er nahm einen Stein und er baute da eine Säule und er übergoss diese Säule mit Öl und er sagte, das ist das Haus Gottes. Aber er hat gesagt danach, ich mit diesem Stein werde ich ein Haus für Gott bauen. Er hat es aber nicht getan. Aber David wollte das tun. Aber hier ist das Interessante, Gott wollte eigentlich nicht in ein permanentes Haus einziehen. Ihm gefiel eigentlich das Zelt auf Zion. Er sagte sogar, Zion ist mein Lieblingswohnort. Und bevor David finden wir überhaupt nichts in der Bibel über Zion. Zion wird gar nicht direkt erwähnt. Vielleicht einmal von Mose erwähnt, wo Mose spricht davon, dass Gott seine Wohnung aufbauen wird auf seinem heiligen Berg, aber niemand wusste, wo dieser heilige Berg war. Und Zion war noch eine Bergfestung von dem Jebusiter. Und das Interessante, finde ich, ist, dass Gott dem Stamm Jude diesen Berg gegeben hat als Erbteil. Und so, sie gingen hoch, um diese Bergfestung einzunehmen. Und die Jebusiter sagte, der Erste, der hier raufkommt, wird ohne Augen und ohne Hände zurückgehen. Und dann haben die vom Stamm Juda gesagt, so schön ist der Berg nicht. Ja? Und sie gingen wieder runter mit Augen und Hände. Ja? Und dann hat Gott später dem Stamm Benjamin diesen Berg gegeben. Genau dasselbe ist geschehen. Wer der Erste hier, der heraufkommt, wird ohne Hände und ohne Augen zurückgehen. Alles klar, behalten wir unsere Augen und Hände und nehmen irgendwo anders. Ja? Und dann David wird der König über ganz Israel, viele Jahre später. Und das allererste, was er tut, ist die Bergfestung Jebus einzunehmen. Und genau dasselbe haben sie ihm gesagt. Sie haben gesagt, der Erste, der hier raufkommt, wird ohne Hände und ohne Augen zurückgehen. Und der nächste Vers heißt, aber David nahm die Bergfestung Jebus ein und verwandelte das in Davidstadt oder Zion. Und das nächste, was er getan hat, war die Bundeslade zurückzubringen. Guck mal hier in Psalm 132. Seid ihr noch da? Okay, ich nerve manche Leute, weil ich frage, seid ihr noch da? Sie fragen mich, Mike, warum sagst du ständig, seid ihr noch da? Ich habe gesagt, ganz einfach, ich will es halt wissen. Ja? So, seid ihr da? Ja, okay. Psalm 132, hier heißt es in Vers 6, siehe, wir hörten von ihr, und er spricht hier von der Bundeslade. Er sagt das nicht direkt, aber die Rede ist hier von der Bundeslade. Und er sagt, wir hörten von ihr in Ephrata, das ist Bethlehem, das ist ein anderer Name von Bethlehem. Wir hörten von der Bundeslade in Bethlehem. David hörte alle die Geschichten. Geschichten zu hören ist so wichtig. Gottes Programm ist von Generation zu Generation. David hörte die Geschichten von der Bundeslade. Er hörte die Geschichte, wie Mose diese Bundeslade gemacht hat, aus Gehorsam zu Gott. Und wie Gott gesagt hat, dort werde ich wohnen, da werde ich thronen und von dort aus werde ich zu euch reden. Hier sind drei wichtige Dinge über die Bundeslade. Übrigens, das ist nicht ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Das war nicht erlaubt. Ein Symbol. Sondern Gott sagte, da werde ich wohnen. Da werde ich meine Gegenwart manifestieren. Und das ist mein Thron. Von da aus werde ich regieren. Und da, von dort aus werde ich auch zu euch reden. Diese drei wichtigen Dinge, seine Wohnung, sein Thron und seine Stimme, war mit der Bundeslade verbunden. David hörte diese Geschichte, wie die Bundeslade gemacht wurde, wie die Bundeslade auf den Schultern von den Leviten getragen wurde, als sie in das verheißene Land hineingingen, wie die Priester standen in der Mitte von dem Jordan und das ganze Volk trockenen Füßen über den Jordan geschritten ist in das neue Land. Er hörte die Geschichte, wie bei der Einnahme von Jericho, wie die Israeliten um Jericho marschiert sind und ohne was zu sagen. Das war ein Wunder. Ohne etwas zu sagen. Und ständig haben sie die Augen auf der Bundeslade gehabt. Und dann, weil sie in der Zeit nichts sagen durften, haben sie automatisch daran denken müssen, was das Letzte, was gesagt wurde, als die Bundeslade, als die Priester da mit der Bundeslade auf den Schultern hatten und das Volk über den Jordan gegangen ist. Die Priester haben gesagt, die Lade des Bundes des Herrn der ganzen Erde. Und als sie marschiert sind um Jericho, dann haben sie das in ihrem Bewusstsein. Der Herr ist der Herr der ganzen Erde und wir sind in einem Bund mit ihm. Es kann uns nicht schiefgehen. Solche Geschichten hatte er gehört. Dann hatte er gehört, weil das ist alles vor seiner Zeit passiert, dann hatte er gehört die Geschichte, wie die Bundeslade in den Kampf gegen die Philister getragen wurde, wie ein religiöser Hasenfuß. Sie haben gedacht, die Priester, die Söhne des hohen Priesters Eli, die waren gottlose Vertreter der Priesterschaft. Sie haben keine Ahnung gehabt, was das bedeutet hatte, Priester zu sein, Gott zu repräsentieren. Und Israel war in einem Kampf gegen die Philister und es ging ihnen schlecht. Und dann haben die Söhne von Eli gesagt, dann holen wir die Bundeslade. Und sie haben gedacht, das wäre ein Glücksbringer. Und dann gingen sie in den Kampf mit der Bundeslade und nicht nur diese zwei Söhne von Eli getötet wurden in dem Kampf, sondern die Bundeslade wurde gefangen genommen von den Philister. Wo der Bericht zu Eli, dem hohen Priester, kam, da ist er an einen Herzinfarkt gestorben. Und dann hat die Frau von, ich glaube, es war Hophni, eine der Söhne von Eli, sie hatte ihren Sohn genannt Ichabod, was bedeutet, die Herrlichkeit ist gewichen. So wichtig war die Bundeslade. War nicht ein Symbol, es war auch nicht ein Glücksbringer. Es war der Ort, wo Gottes Thron war, wo Gottes Wohnung war und wo Gottes Stimme zu finden war. Und die war gefangen genommen von den Philistern. Und dann kam die Bundeslade in das Haus von Dagon. Dagon war der Gott von den Philister, von dieser bestimmte Stadt von Philistia. Dagon hatte einen Kopf wie ein Mensch und ein Leib wie ein Fisch. Und das war der Gott von den Philister. Und die haben die Bundeslade hineingebracht in seinen Tempel und stellte die Bundeslade vor Dagon als ein Pokal. Sie haben gesagt, unser Gott ist stärker als der Gott Israels. Aber am nächsten Morgen kamen die Priester rein in das Haus Dagons und Dagon lag auf dem Boden. Dann haben sie ihn wieder hochgestellt, sauber gemacht. Aber am nächsten Morgen lag Dagon nicht nur am Boden, sondern sein Haupt und seine Hände waren abgeschnitten. Haupt, Autorität, Hände, Kraft. Und so haben sie gesagt, wow, diese Bundeslade scheint ein Problem zu sein. So haben sie die Bundeslade zu ihren Freunden geschickt. Ja? So, wenn sie schlau gewesen wäre, hätten sie Dagon weggeschickt und die Bundeslade behalten, aber sie haben die Bundeslade weggeschickt. Und das kam in die nächste Stadt von Philistia. Und in dieser Stadt geschahen merkwürdige Dinge. So, die Philister dachten, vielleicht ist das Gericht von dem Gott Israels, dass es ihm nicht gefällt, dass wir ihn festgenommen haben. Und sie haben gesagt, aber wir sind nicht sicher. Und so was wir machen werden, ist, wir werden einen neuen Wagen bauen und wir werden Kühe nehmen, die gerade Kälber geboren haben. Und der Tendenz von einer Mutterkuh ist natürlich, bei ihren Kälbern zu bleiben. Und so haben sie gesagt, wenn die Kühe den Wagen trotzdem ziehen, dann werden wir wissen, das war das Gericht von dem Gott Israels. Aber wenn die Kühe wieder zurückkommen zu ihren Kälbern, dann werden wir wissen, das war nur ein Zufall. Und die Bibel berichtet, wie die Kühe, die haben gemeckert den ganzen Weg, aber sie haben trotzdem die Bundeslade gezogen. erinnert mich an manche Christen, aber das ist eine andere Geschichte. Ne? Den Willen Gottes tun, aber meckern den ganzen Weg. Ne? So, die Bundeslade kommt jetzt zurück in Juda, in eine kleine Stadt, Beth-Semisch. Und an diesem Ort waren die Einwohner von Beth-Semisch total begeistert, als sie die Bundeslade gesehen haben. Und sie sind ehrfurchtslos damit umgegangen. Und dann geschah Gericht. Und dann haben sie auch dann die Bundeslade weitergeschickt. Und die Bundeslade kam dann in ein kleines Dorf, Kiriat Jearim. Und das ist, was wir lesen hier. Seid ihr noch da? Das ist, was wir lesen hier in Psalm 132. Wir hörten von ihr in Bethlehem. Wir haben sie gefunden in Kiriat Jearim. Hier heißt es im Gebiet von Jera, aber das ist eigentlich Kiriat Jearim. Kiriat Jearim bedeutet eine Stadt von Wald. Und das ist, was Jera da bedeutet, ein Wald. In Kiriat Jearim haben wir gefunden. Guck mal, wie er sagt, wir haben davon gehört, aber dann heißt es, wir haben sie gefunden. Das allererste, was David tut als König über ganz Israel, die Bergfestung Jebus einnimmt, nennt das Zion, und das allernächste, was er tut, ist, wir müssen die Bundeslade zurück zu uns bringen. Die Bundeslade war fast 100 Jahre nicht mehr bei ihnen. Die ganze Zeit von Samuel, die ganze Zeit von Saul, nicht einmal da. Guck mal, die Stiftshütte war immer noch da. Die Priester machten ihren Dienst mit Sorgfalt. Jeden Tag haben sie ihren Dienst errichtet. Jeden Tag haben sie geopfert. Jeden Tag haben sie alle diese Dinge getan. Aber Gott war nicht zu Hause. Wie ich gesagt habe, Gott ist überall gegenwärtig. Aber Gott ist nicht überall zu Hause. Seid ihr da? Die ganze Zeit, fast 100 Jahre, Religion bis zum geht nicht mehr. Aber die Gegenwart Gottes war nicht da. Und David war eigentlich der Erste, der das gemerkt hatte. Und er sagte, wir müssen die Bundeslade zurück zu uns bringen, denn wir haben nicht nach ihr gesucht, die ganze Zeit von Saul. Die ganze Zeit war die Bundeslade weg. Die ganze Zeit war Gott nicht in der Stiftshütte. Alles andere war da, aber Gott nicht. Und so, David, wie ich gesagt habe, er bringt die Bundeslade nicht zurück auf den Berg Gibeon, wo die Stiftshütte war, sondern er schlägt ein Zelt auf Zion, und da ist die Bundeslade zu Hause. Und das, als ich in der Bibelschule war, vor 1000 Jahren. Wir haben ein Projekt gehabt, und zwar, wir sollten in Gruppen uns einteilen, und wir sollten nur nach der Anweisung der Schrift in 2. Mose, sollten wir ein Stiftshütte-Modell bauen. Und das Interessante war, dass fast alle, wir waren vielleicht 7 bis 10 Gruppen, alle sahen genauso aus. Warum? Weil die Anweisung für die Stiftshütte ist sehr genau. Bis auf Millimeter. Alles genau, alles beschrieben, alles gesagt. Aber das zählt Davids. Das Einzige, was wir wissen, ist, das war ein Zelt. Über den physischen Zustand, über das Material von dem Zelt wissen wir gar nichts. Es war ein Zelt. Es ist nicht mal das spezielle Wort für Zelt, was normalerweise ein heiliges Zelt ist. Es war ein ganz normales Zelt. Normal vom Aussehen, aber nicht normal, was da geschehen ist. Ich bin eigentlich an diese Sache zufällig gestolpert als junger Mensch. Ich war 24 Jahre alt, als ich nach Deutschland kam. Ich bin Amerikaner, ich muss das immer sagen, weil niemand kriegt das sonst mit. Aber ich war 24 Jahre alt und habe eigentlich nicht vorgehabt, ein Lobpreisleiter zu sein. Aber ich wusste, wie wichtig diese Aufgabe ist. Und ich habe dafür gebetet, dass Gott jemanden erwecken würde, um das zu tun. Und Gott sagte mir, du sollst das machen. Und so habe ich angefangen, Lobpreis zu leiten. Was war sehr interessant, dass manche Deutsche sagten, das ist alles so amerikanisch. Ich wollte sie fragen, aus welchem Stadtteil von Boston kam David überhaupt, aber ich habe das zurückgehalten. Und das andere, was ich gehört habe, dazu war auch sehr interessant, dass amerikanische Gastredner kamen zu uns nach Deutschland und sie sagten, Mensch, der deutsche Lobpreis, das ist etwas Besonderes. Ne? So die Amerikaner dachten, das war deutsch und die Deutschen dachten, das war amerikanisch, aber Tatsache war, es war made in Germany. Ja? Es war wirklich für diese Situation von Gott gegeben. Aber das andere, was ich gehört habe, ist, wo findet man das in dem Neuen Testament? Und dann war ich eines Tages einfach so am normalen Bibellesen und da habe ich eine Notiz in meine Bibel gesehen, die ich auf der Bibelschule hatte. Und wir haben nicht Lehre über Lobpreis gehabt in meiner Bibelschulzeit. Aber nicht, dass ich wusste. Aber in meiner Bibel war eine Notiz, was ich eigentlich geschrieben habe, als ich Bibelschüler war, in Apostelgeschichte 15, wo Jakobus spricht von dem Zelt Davids, dass Gott das wieder aufbauen wird. Ein Zitat aus Amos. Und da war eine Notiz in meiner Bibel, das Zelt Davids war ein Haus des Lobpreises. Und das hat mich provoziert. Und dann fing ich an, dieses ganze Thema zu schreiben. Und dann fing ich an, in der Bibelschule dieses Thema zu lehren über das Zelt Davids. Und dann später habe ich ein Buch geschrieben, Berufen zum königlichen Priestertum. Und dann später klein geschnitten auf 3 Bände, die höchste Berufung. Da geht es um diesen Sachverhalt, Davids Zelt und was da drin geschehen ist. Und was ich da entdeckt habe, ist, dass diese ganze 40 Jahre von ununterbrochen 24/7 Lobpreis, Anbetung und Fürbitte für die Nationen in diesem Zelt geschehen ist. 4000 Musiker. Preist dem Herrn nicht alle auf einmal. aber 4000 Musiker. David hatte alle Musikinstrumente genommen, die vorhanden waren, und wo sie nicht vorhanden waren, hatte er die machen lassen. Er hatte Musikinstrumente selber machen lassen für diesen Anlass, den Herrn 24 Stunden zu preisen. Dieses Zelt von David gab es kein Vorhof, kein Zaun um das Zelt, kein Vorhof, kein Altar, kein Waschbecken, kein Vorhang. Kein Zelt, wo der goldene Altar war, wo der goldene Leuchte war, wo der Schaubrotstisch war. Das war nicht da. Nichts von dem war da. Absolut kein Vorhang, sondern der Weg war bereit. Alle haben unverhinderte Zugang in der Gegenwart Gottes. Das ist neuer Bund. Das ist neuer Bund. Und David lebte in der Zeit von dem alten Bund, aber er lebte in dem Geist und in der Kraft des neuen Bundes. Genauso wie heute, wir leben in der Zeit des neuen Bundes, aber viele leben in der Kraft und in dem Geist des alten Bundes. Diese Sache, die Lobpreisband soll den Herrn preisen für uns, deswegen bezahlen wir ihn, das ist Altes Testament. Die Bibel sagt, es gibt einen Gott und einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, und das ist nicht der Lobpreisleiter. Ich habe meine Arbeitsbeschreibung geändert. Ich habe gesagt, ich bin nicht ein Lobpreisleiter, ich bin ein Lobpreisbegleiter. Mein Ziel ist nie, die Heiligen zu unterhalten. Unterhaltung ist voll legitim. Also einfach nicht meine Berufung. Preis dem Herrn dafür, ich bin nicht geeignet dafür. Aber ein Lobpreisbegleiter. Denn der neue Bund ist, sie sollen mich alle erkennen. Alle haben Zugang in die Gegenwart Gottes, der Vorhang ist zerrissen, und David hatte das seine Zeit vorausgelebt. Hunderte Jahre seine Zeit vorausgelebt. Das war neuer Bund. So meine Frage war, nachdem ich das alles entdeckt habe, und dass David der erste Königpriester war, nach der Weise Melchisedek. Ein Vorbild, ein prophetisches Vorbild für Jesus Christus. David war ein König aus dem Stamm Jude. Und der Hebräerbrief sagt, von welchem Stamm wir nichts über die Priesterschaft lesen. Aber David diente dem Herrn als ein Priester. Das war nicht erlaubt unter dem alten Bund. Die Priester waren die Priester und die Könige waren die Könige. Aber in dem neuen Bund kommen diese zwei Ämter zusammen. Und David war das erste Vorbild. Und nachdem ich das gesehen habe, dann habe ich gefragt, wo findet man Lobpreis in dem alten Bund? Weil bevor diese Zeit Lobpreis in dem alten Bund war sehr, sehr schlank. Wisst ihr, wie der Lobpreis aussah in der Stiftshütte? Einmal im Jahr ging der Hohepriester nicht ohne großes Zeremonium in das Allerheiligste hinein. Und wenn er lebendig wieder rauskam, dann hat das Volk, der Lobpreis sah Folgendes auch aus. Noch ein Jahr hat der Herr uns vergeben. Das ist Lobpreis unter dem alten Bund. So meine Antwort wurde, Lobpreis findet man nur in dem neuen Bund. Das, was David getan hat, 24 Stunden Lobpreis, Anbetung und, wie gesagt, Fürbitte für die Nationen. Es gibt so viel Weltvision in den Psalmen und die meisten Psalmen wurden in dieser Zeit geschrieben. In diese 40 Jahre, wo das Zelt auf Zion war, da sind die meisten Psalmen geschrieben. Und die Bitte ist immer wieder, Herr, es reicht nicht aus, dass du der König, dass du gepriesen wirst hier in diesem Zelt. Wir sehen, wie die ganzen Nationen zu dir strömen und beugen sich vor dir und dich anbeten und dir die Ehre geben. Das ist das Herz des jeden Anbeters. Wenn du nah genug zu Gott kommst, dann kommst du nah an seinem Herzen und du siehst, was er eigentlich vorhat. Es reicht dir nie aus, nie aus, deine nette Beziehung zu Gott, sondern du weißt, der Menschensohn ist in diese Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, das, was verloren ist, das müssen wir reinbringen. Ich kann mich erinnern, wo ein Gastsprecher bei uns in Bad Gandersheim, damals war es in Wolfenbüttel, wo er gesagt hatte, Gott sucht Anbeter, nicht Arbeiter. Ich sagte auf keinen Fall, dass Gott nur Anbeter sucht und nicht Arbeiter. Aber die Sache ist, ein Arbeiter zu sein, ohne ein Anbeter zu sein, ist Plackerei, Verdruss. Und Gott liebt einen fröhlichen Geber. Das ist, was Gott Freude macht, ein fröhlicher Geber. Jemand, der vom Herzen gibt. Und nicht, weil er gezwungen wird, nicht, weil er geboten wird. Das ist, was ich über David liebe. Ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Er war nicht perfekt. Aber dieser Psalm fängt an, merkt Gott, gedenkt an an Davids Drangsal, Trübsal. Mühe. Ich liebe das. Vergesse nicht seine Mühe. Wisst ihr, Gott wird unsere Sünden vergeben und vergessen, aber nie unsere Mühe. Paulus sagte genau dasselbe. Eure Arbeit in dem Herrn ist nie vergeblich. Und es ist mühsam, ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu sein. Es ist nicht immer begrüßt, auch nicht unter Christen. Ist das unbedingt beliebt? Ein Mensch, der trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, ein Mensch, der radikal ist für den Herrn, dass wir das so benennen müssen. Radikal ist schon ein schlechtes Zeichen. Früher hat man das Jüngerschaft genannt. Jetzt heißt das radikal. Und ich sage, radikal ist ganz normal. Aber dieser Satz ist nicht beliebt. Ich kann in manchen Gemeinden ausgeladen werden. Es ist eine Mühe, aber Gott vergisst nie unsere Mühe. Es ist ein Preis zu bezahlen, aber man bezahlt diesen Preis nicht unter Bedrohung, sondern aus einem Herzen der Liebe. Und ich habe den Eindruck, dass es eine ganze Menge Menschen hier heute Abend, die das betrifft. Und ich möchte euch einfach die Gelegenheit geben, aufzustehen und einfach in deinen eigenen Worten zu Gott zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich möchte selber mich neu hingeben als ein Wohnort für dich, wo deine Herrlichkeit wohnen kann. Und ich möchte, dass in diesem Haus, dass du dich zunehmend manifestieren kannst, dass deine Herrlichkeit mehr und mehr und mehr zu sehen ist. Könnt ihr das machen? Können wir aufstehen?